Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag um 16 Uhr auf der 102,6 bei Radio Free FM. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Thema heute Nachmittag, ja, es ist die historische Buchdruck oder einfach Druckkunst. Es geht um die Geschichte der Druckwerkstatt Ulm. Und bei mir, im Übrigen, mein Name ist Michael Trost als Moderator. Bei mir heute sind vom Verein zur Pflege und Anwendung historischer Druckverfahren zwei Gäste. Vom gleichnamigen Verein sind es die Vereinsvorstände. Das sind zum einen der Herr Konrad Geier, hallo Herr Geier, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Vielen Dank.
Und zum anderen der Herr Karl-Ernst Fetzer. Herr Fetzer, auch Ihnen herzlich willkommen hier bei uns
hallo.
In der Plattform. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, dass Sie da sind, wir eine Stunde über ja, die Druckkunst, die historische, sprechen können und auch ein bisschen mehr dazu lernen über Ihren Verein und eben auch über die ja, ehemalige Pionierkaserne, die inzwischen als Museum mehr oder weniger dient und auch quasi als Schulungsstätte für Ihre Aktivitäten. Aber bevor ich zu viel spreche, machen wir es doch so, dass Sie sich erst mal kurz vorstellen. Einfach alles, was Sie denken, was für die Hörer so mal einführend von Interesse sein kann, was Sie den Hörern mal kurz über sich so ein bisschen allgemein sagen wollten. Ich würde sagen, ja, wir möchten anfangen, Herr Fetzer, fangen Sie einfach mal an. Geier, sag ich schon.
Ist egal, ja. Ja, ich bin der Konrad Geier und bin auch ein Vereinsvorsitzender von zwei Vorständen. Vom Verein zur Pflege historischer Druckverfahren. Dieser Verein ist 2003 gegründet worden und seitdem bin ich dabei. Ich bin gelernter Architekt von Beruf und gestalterisch sehr ambitioniert, natürlich auch im Bereich Grafik und natürlich vor allem, und das macht ja auch unseren Druckverein aus, die Druckgrafik hat mir angetan, der habe ich mich verschrieben.
Ja. Dann Herr Fetzer.
Mein Name ist Karl-Ernst Fetzer. Ich bin gelernter Schriftsetzer, habe aber noch weitere Ausbildungen gemacht im kaufmännischen Bereich, im drucktechnischen Bereich und in der Werbung. Und ich bin etwa zwei Monate nach Vereinsgründung dazugestoßen über unseren ehemaligen Vereinsvorsitzenden und Ulmer Original Konrad Neubrand. Und ich bin eigentlich hauptsächlich, was die Drucktechnik, was die historischen Drucktechniken anbelangt, sehr stark interessiert und organisiere auch sehr viel für den Verein.
Mhm. Ja, wir haben schon gesagt, Ihr Verein ist der Verein zur Pflege und Anwendung historischer Druckverfahren. Habe ich so noch gar nicht gewusst, dass es das in Ulm auch gibt. Vorweg die Frage, gibt es sowas zur Bewahrung eben dieser historischen Kenntnisse nur in Ulm? Ist das was spezifisch Ulmerisches oder gibt es das auch in anderen Städten, anderen Orten? Das versucht wird da eigentlich im Bezug auf ja, Druckwerkstatt räumlich zur Ansicht und zum Lernen was verfügbar zu machen und zum Beispiel und dann eben auch ein Verein. Ist das was spezifisch Ulmerisches, was es nur hier gibt oder gibt es?
Ulm ist natürlich traditionell eine Druckerstadt. Und von daher ist es schon wohl begründet, dass auch in Ulm so ein Verein sich irgendwann mal etabliert hat. Wir drucken natürlich auch in Verbindung mit den Geräten und Maschinen, teilweise vom Arbeiter der Hochschule für Gestaltung. Mhm. Und von daher ist dann Bezug da. Aber allerdings gibt es natürlich diese Druckvereine auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Mainz oder auch in Augsburg. Mhm. Oder in Mannheim oder sonst wo. Also es ist tatsächlich nicht nur ein Einzelfall. Aber natürlich, unsere Intention ist eben die Verbreitung von diesem alten Wissen. Und damit stehen wir nicht alleine, aber wie gesagt, sind wir dafür da.
Mhm. Ja. Also Ulm hat, wie Sie schon sagten, in der, ja, der Umgebung zumindest mal dann doch eine Stellung bezüglich Druck. Mir fällt auch ein, ich werde es den Namen nicht nennen, aber es ist ja doch verschiedene Verlage, die es hier auch gibt.
Ja.
Einer, der oben in Böfingen auch ansässig ist, natürlich dann die Presse, die hier irgendwo tätig ist. Also insofern, Ulm ist in diesem Umfeld schon auch eine Stadt, wo man eben genauso Technik dann finden kann. Und HFG haben Sie angesprochen, die in dem Zusammenhang natürlich auch noch irgendwo relevant ist. Und ja, Sie haben es schon gesagt oder wir haben es kurz angesprochen, die Druckwerkstatt heute dann als Museum ist in der Pionierkaserne untergebracht.
Richtig.
Und das war mal wiederum ein Schulbetrieb. Vielleicht erzählen wir einfach ein bisschen, oder wer möchte von Ihnen ein bisschen einfach zum Werdegang vielleicht auch dieses Gebäudes oder eben was da stattgefunden hat, welche Schulung, was wie, was da ausgebildet wurde, seit wann bis wann, einfach ein bisschen was erzählen, dass man da ein bisschen...
Also ich kann es vom Groben her sagen, also jetzt von der vom Gebäude her selbst gehört es ja zur Ulmer Festungsanlage, zur europäischen großen Festungsanlage, die man eigentlich nur noch in Koblenz, Rastatt oder eben Ingolstadt und Ulm findet. Die erbaut wurde, das Gebäude, wo unsere Druckwerkstatt sich befindet, so circa im Jahr 1848 von dem Baumeister Major Britvis van Galen, das war ein Architekt und Baumeister, der die ganzen Festungsanlagen verändert hat von Ulm, eben die auf der Grundlage von Albrecht Dürer eigentlich weiterentwickelt wurden und völlig verändert wurden, natürlich auch aus geschichtlichen Gründen, aber eben auch aus diesen Entwicklungen der Waffen, Ballistik, Kunst oder Technik. Auf jeden Fall, unser Gebäude ist eben auch aus dieser Zeit, bis 1850 erstellt worden und war zeitlang eben eine Kaserne, ja, hauptsächlich mit, deshalb Pionierkaserne, eben auch mit Pionieren und sonstigen Gattungen belegt. Allerdings war es eine reine, ein Stabsschreibgebäude. Und daraus hat sich dann später eine Schule entwickelt. Da wurde das der Berufsschule quasi angeglichen, der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule. Und das war aber dann auch schon in den 50er Jahren. Da waren verschiedene Berufsgruppen natürlich drin, sind immer noch drin teilweise. Und eben auch die Druckerei als zur Berufsausbildung.
Mhm. Ja. Grundsätzlich, was ausgebildet wurde, ist das im Wesentlichen noch Technik, die auch schon zu Gutenbergs Zeiten dann irgendwo Stand der Dinge waren, oder hat sich das auch über die Jahre und auch damit das, was in der Ausbildung, in den Schulungsräumen unterrichtet wurde, dann auch schon bis dahin verändert? Gab es also da auch schon historische Veränderungen über die Jahrhunderte, was jetzt die Druckerei anging, oder war das im Prinzip von Anfang bis Ende das Ähnliches gleich?
Also es war natürlich vom Prinzip her, war es eigentlich das traditionelle Druckverfahren, aber natürlich von den Maschinen her, von der Technik her, der Maschinentechnik her, wurde das natürlich schon um einiges verändert, unvergleichlich mit den Anfängen der Gutenberg-Druckerei, sage ich mal so. Ja.
Und die Berufe, die man da erlernt hat, also das waren ein Schriftsetzer und Drucker oder Buchdrucker, oder was ist in dem Umfeld denn alles so an Berufen dann gelehrt worden? Was
also im Wesentlichen dazu? Waren das natürlich die Schriftsetzer, waren das die Buchdrucker, die Buchbinder. Und dann bei der Filmherstellung waren das dann Klischee-Ätzer, die man als Druckstöcke verwendete. Und im Prinzip war das die gesamte Technik, die bei uns in unserer Druckwerkstatt noch zu sehen oder noch zu bedienen ist, ist eigentlich die Technik, die man in etwa bis 1985 allgemein in jeder Druckerei vorfinden konnte. Die gesamte Computertechnik, die ist erst so ab 1985 mit Fotosatz, mit Lichtsatz und so weiter entstanden.
Das heißt,
und man muss sich das einfach mal so vorstellen, wenn man irgendein Dokument vervielfältigen wollte, bis, sagen wir mal, etwa 1975, war man eigentlich gezwungen, in eine Druckerei zu gehen. Es gab keine Kopierer, es gab keine Computer sowieso nicht. Und aus der ganzen Technik raus hat sich das gesamte grafische Gewerbe dann weiterentwickelt.
Das heißt, man kann sagen, in den letzten 35 Jahren hat sich das, was vor Jahrhunderten mehr oder weniger Bestand hatte, alles so rigoros verändert, dass die ganze Technik, die so lange eingesetzt wurde, dann durch den Computer verdrängt wurde und auch damit die Berufsbilder erübrigt oder eben durch andere am Computer eben dann gelehrte Berufe dann abgelöst wurden. Also in der letzten, Generation, sage ich mal, ist das dann alles irgendwo dann abgelöst worden. Das heißt, Sie sind damit auch die letzte Generation, die das irgendwo heute noch kann, weiß, weil seit dieser Zeit oder seit wann genau dann nichts mehr in der Richtung ausgebildet wird. Wann ist die Ausbildung definitiv dann beendet worden? Also die letzten Jahrgänge, die zum Beispiel noch Buchdruck erlernt haben, sind die 85, 86 oder?
Das war gerade von der Typografie her, vom Satz her, ungefähr 85, da haben wir dann umgestellt auf Fotosatz. Wo verschiedene Techniken, die haben sich ja auch weiterentwickelt, von Einzelbuchstaben rein fotografischer Art zu reproduzieren, bis zu ganzen Sätzen.
Ja, das heißt, was ich gerade so hochgerechnet habe, die erste Generation nach dieser Zeit ist im Beruf und geht dann wahrscheinlich auch schon irgendwann absehbarer Zeit in Rente. Insofern, Ihr Ziel oder der Verein hat als Ziel dann eben dieses Wissen zu bewahren und an andere Generationen, die noch folgen, einfach weiterzugeben. Vielleicht, unabhängig vom Verein, glaube ich, ist entschieden worden, dann die Räumlichkeiten zum Museum zu machen, irgendwann 2003, oder es geht Vereinsgründung und Räumlichkeit, ist es miteinander unmittelbar verknüpft?
War schon, also wir haben ja angefangen, dieser freie Zusammenschluss von Künstlern, Lehrern und Kunsterziehern, das war 1978. Das war damals der Fachbereichsleiter der Rainer Bühring und der Fachlehrer Zimmermann, Heinz-Dieter Zimmermann. Die haben so etwas die Initiative ergriffen, um da unten künstlerisch zu arbeiten. Und das hat sich dann, der Kreis, der hat sich dann gebildet, es waren so 5, 6 Leute und wir haben uns auch immer getroffen, auch immer einmal in der Woche und haben da so ateliermäßig, das war auch ein nettes Besammensein, haben wir einfach künstlerische Drucktechniken ausprobiert, experimentiert und irgendwann haben wir auch gesagt, es ist eigentlich schade, wenn das ein begrenzter Gruppenbereich ist, sondern ob man das irgendwie erweitern könnte und dann kam das eben nach einem Sprung und auch nach vielen Pausen kam es dann eben zu der Gründung 2003 mit dem Konrad Neubrand.
Erst wahrscheinlich mit ein paar wenigen Leuten oder gleich?
Wir haben angefangen mit, wie viel haben wir angefangen mit so 2003? Mit 5 Leuten. Ja. So 4, 5 Leute waren wir.
Und heute hat der Verein, ich lese 50 ungefähr?
Ja, knapp 50 Leute sind wir.
Und das sind dann wahrscheinlich alles Menschen, die irgendwo auch aus dem Umfeld Technik, Buchdruck und Lithografien, was eben alles damit zu tun hat, plus wahrscheinlich dann auch künstlerisch interessierte Menschen, oder? Ja. Die also jetzt nicht vielleicht selber das erlernt haben, aber das einfach als Anwender oder als im Umfeld einfach aktive dann genutzt oder kennengelernt haben.
Also wir haben ein Drittel unserer Mitglieder sind weiblich und das Jahrgangsspektrum oder das Alter unserer Mitglieder, das bewegt sich zwischen Ende 20 bis Mitte 70. Also es sind alte Hasen dabei und es sind auch junge, interessierte Leute dabei, die auch das Wissen der alten Drucktechnik, die inzwischen eigentlich die künstlerischen Drucktechniken sind, dass die ganzen Leute sehr stark daran interessiert sind, wie die handwerkliche Druckkunst früher abgelaufen ist.
Was Sie das gerade sagen mit dem Kunsthandwerk oder mit der Kunst, gibt es dann im Kunstsektor noch irgendwelche Anwendungen, dass man sagt, das ist schon für sich eine Kunst eben dann zu drucken mit diesen alten Verfahren oder ist das nicht der Fall? Also wird im Kunstbereich irgendwo noch was mit klassischer Technik gemacht oder? Ich meine, da in Kunst, wo es vielleicht Gemälde oder irgendwas gibt, kann man nicht vorstellen, dass alles aus dem Computer irgendwo kommt, oder?
Nee. Also, was man künstlerisch anwendet, das ist zum Beispiel jetzt gerade bei uns die Radierung. Und die ist natürlich auch sehr facettiert in verschiedene Teilbereiche. Der Radier, Kunst, Technik, ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Lithografie, die auch ganz frei künstlerisch verwendbar ist. Und im Hochdruck, also mal abgesehen, man muss beim Hochdruck unterscheiden zwischen dem künstlerischen Hochdruck und dann zwischen dem typografischen Hochdruck. Wobei das natürlich beides, gestalterisch sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Im typografischen Bereich des Layouts, also wie es heutzutage am Computer gemacht wird, der Buchstabenmasken, den Zeilen, so wie man es im Zeitungsdruck auch kennt, mhm, auf eine sehr anspruchsvolle Weise wurden dann Akzidenzen gedruckt, und im Holzschnitt oder im Hochdruck wird eben, das mache ich zum Beispiel viel, wird der Holzschnitt angewandt und wird auch sehr viel experimentiert und mehrfarbig gedruckt, also bis zu 6-7 Farben oder Töne, Tönungen, ja. Mhm. Also von daher ist das eine reine, man könnte es als doch reine künstlerische Anwendung bezeichnen.
Mhm. Ja. Und daher natürlich vielleicht auch für den einen oder anderen jungen Menschen relevant und interessant, weil es dann doch noch da zumindest einen gewissen Einsatz findet. Mhm. Jetzt wollte ich nochmal auf die Räumlichkeiten zurückkommen. Also wie groß ist denn das, was jetzt dort als Museum oder als Lernwerkstätte gelten kann? Wie von der Fläche, wie groß ist denn das? Also ich sehe es ja natürlich auf der Website vom Bild, aber ist das jetzt ein kleines Räumchen, wo von vorne bis hinten, 5 Schritte gemacht und dann ist man schon wieder am Ende? Oder ist das ein großes, große Räumlichkeiten?
Das sind große Räumlichkeiten, man kann es unterteilen, das ist ein länglicher Raumbereich, der ist eben in 3 Räume durch Joche unterteilt, mhm, also mit Zwischendurchgängen, und das sind jeweils von den Räumen, die Raumgrößen sind jeweils so runde 80 Quadratmeter, 80 bis 100 Quadratmeter. Und die Zwischenbereiche sind eigentlich auch recht groß, aber das sind wie große Tore, die wiederum auch mit ungefähr 20 Quadratmeter zu Buche schlagen. Das heißt, die Wände in unserem in unserer Druckwerkstatt, die sind natürlich unheimlich stark, und dadurch sind eben die Öffnungen zu den einzelnen Räumen dann auch noch kleine Zimmer sozusagen oder Zwischenräume, ja.
Ja. Also Arbeitsfläche haben wir ungefähr so 200 Quadratmeter.
Ja. Oh ja, und das ist schon eine ganze Menge. Also da kann man natürlich dann schon ganz schön arbeiten. Ja. Wie viele Maschinen sind jetzt dort dann drin? Also wie viel Equipment und was für Equipment ist dann da alles vorzufinden?
Wir haben, was den Hochdruckbereich anbelangt, 4 oder 5 Andruckpressen. Ja. Die sind vom Format tatsächlich bis etwa DIN A2 groß. Mhm. Wir haben ein Schmuckstück, das ist ein etwa 70 Jahre alter Heidelberger Zylinder. Der hat auch ungefähr das Format 48-64 Zentimeter, also relativ großformatig. Mhm. Und dann kommt natürlich der Bereich Lithografie. Wir haben insgesamt 3 Steindruckpressen. Mhm. Und im Bereich Radierung haben wir eine künstlerische Presse und eine mehr oder weniger Handpresse. Also man kann schon etliche Dinge drucken, auch von der Formatgröße her.
Mhm. Ja, und so ein System, so ein Druck, so eine Druckmaschine ist sehr teuer, sehr, sehr schwer wahrscheinlich, oder? Also die kann man sich nicht so zu Hause mal eben in den Garten stellen, oder?
Sehr schwer und teuer, diese große Heidelberger Zylinder, die gibt es tatsächlich heute noch in manchen Druckereien, die werden aber in der Regel nicht mehr für den Druck verwendet, sondern für Stanzarbeiten.
Ja.
Und früher war das halt so eine regelrechte Butterbrot-Druckmaschine. Mhm. Und die im Prinzip in jeder Druckerei stand. Mhm. Ja. Und wie gesagt, da sind sämtliche Formate für alle selbstständige Handwerker, für Geschäftsleute, Prospekte, Kataloge farbiger Art, Bücher hauptsächlich, sind alles auf solchen Maschinen gedruckt worden.
Das heißt, ich brauche nicht alles Equipment für eine fürs Drucken von Broschüren oder irgendwas, sondern es reicht irgendwo für einen Bereich eine oder eine Maschine dann. Oder man kann auch was Kleineres irgendwie hernehmen und kann auf jeden Fall auch schon ordentlich drucken, oder?
Kann man genauso machen, ja.
Ja, ich frage deshalb, ich habe zumindest mal in der Bundeswehrzeit hier oben Wilhelmsburg-Kaserne, weiß ich auch, gab es eine kleine Druckerei, war aber ein kleines Räumchen, wir hatten einen Drucker. Und da wurde dann alles, was eben so relevant war bei der Bundeswehr, wurde dann eben gedruckt. Ob das dann irgendwelche, was weiß ich, Urkunden waren oder was auch immer. Alles farbig, bunt, sehr schön. Und wir hatten halt einen Drucker, einen gelernten Drucker, der dann an so einer kleinen Maschine das alles erstellt hat. Ja. Und das war zumindest von den Räumlichkeiten sehr beengt, aber man hat schön, eigentlich schöne Sachen dort gestellt. Deswegen, das war der einzige Berührungspunkt, den ich mal irgendwo mit sowas hatte.
Ja.
Ja. Das heißt, bei Ihnen auf jeden Fall ist alles, was so an Technik über die Zeit letztendlich mal vorhanden war oder geschaffen wurde, irgendwo eingestellt zu besichtigen. Also es ist im Prinzip, es hat den Charakter eines kleinen Museums.
Ja, kann ich so sagen, ja. Bitte alles berühren.
Ja. Also eine Art aktives Museum.
Ja, genau. Schön. Also Maschinen haben wir schon gelernt, auch 200 Quadratmetern in Hülle und Fülle sozusagen. Die Maschinen, die dann da sind, vielleicht, dass man die nochmal irgendwie so kurz irgendwie auch differenziert, was denn steht und was man an denen besonders eben dann lernen kann. Also unterschiedliche Maschinen, unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Vielleicht kann man das irgendwie so grob mal clustern oder kategorisieren, was es da gibt.
Also um anzufangen, kommt der übliche Satz, am Anfang steht das Wort. Also, und zwar bei uns bezieht sich das auf den Bleisatz. So wie man früher Texte gesetzt hat, wie der Schriftsetzer ganze Druckstücke zusammengesetzt hat aus Text und Bild, genau diese Tätigkeit kann man bei uns auch machen. Wenn wir im Bereich Bleisatz sind, dann sind wir automatisch im Bereich Hochdruck oder die Bezeichnung Buchdruck gilt auch für den Hochdruck. Dann von der.
Das heißt, da vielleicht für alle, die das jetzt nicht so genau wissen, also Hochdruck heißt, es ist irgendwo ein Objekt da, das quasi hochragt über dem, also nicht eine Rille, sondern es guckt irgendwie was raus und irgendein Buchstaben ist dann quasi wie ein Relief oder so irgendwas und damit ist es hoch und damit ist es der Hochdruck.
In der Grundschule hat man gelernt, mit einer ausgeschnittenen Kartoffel zu drucken. Das war ein Kartoffelstempel und im Prinzip sind die Bleibuchstaben nichts anderes als so eine Art Kartoffelstempel. Da ist eine Schrift drauf, da ist ein Buchstabe drauf. Die einzelnen Buchstaben werden zu Zeilen zusammengesetzt, die einzelnen Zeilen zu ganzen Seitensätzen. Das ist der Bereich Text. Wenn wir beim Bereich Bild sind, dann sind wir auf der künstlerischen Seite. Wir machen relativ viel mit Linolschnitt. Wir machen viel mit Holzschnitt. Und das sind die Bereiche im Bereich Hochdruck, also die Druckformen. Die zu druckenden Teile sind erhaben und die nicht druckenden Teile sind tief geschnitten oder geätzt, wie man das möchte.
Ja.
Im Prinzip ist Buchdruck nichts anderes wie ein normaler Stempel.
Ja.
Man bestempelt die Buchstaben mit Farbe und bringt sie dann aufs Papier. Das ist genau das Prinzip des Hochdrucks.
Bei dem Hochdruck wollte ich noch kurz nachfragen. Also die Gutenbergsche Technik ist genau das mit den Bleibuchstaben, dass man im Prinzip dort druckt und dann Hochdruck also betreibt.
Also vielleicht nur zur Erklärung. Gutenberg hat nicht das Drucken erfunden, sondern Gutenberg hat das Drucken mit beweglichen Lettern erfunden. Und dazu gehört natürlich der Bleisatz und dazu gehörten selbstverständlich die ganzen vorbereitenden Arbeiten, wie man zu Bleibuchstaben überhaupt kam. Der Vorteil dieser Buchstaben oder dieser Technik war natürlich das, wenn man seine Arbeit gedruckt hatte, dann konnte man die ganzen Druckstücke wieder auseinander machen und konnte die einzelnen Buchstaben für andere Dinge genauso verwenden. Das ist der Bereich Hochdruck. Bereich Flachdruck, wie das ganze Ding heißt, von der Technik her, druckende und nicht druckende Teile sind auf einer Ebene. Jetzt gibt's die verschiedenen Prinzipien, wie man das erreichen kann. Der normale Flachdruck, der heutzutage in den Druckereien Anwendung findet, ist Offsetdruck. Und beruht eigentlich auf diesem Prinzip, es gibt eine fetthaltige Farbe und es gibt nicht druckende Stellen, die wasserführend gemacht werden. Und da von der Physik her Wasser sich mit Fett nicht verbindet, kann man eine Flachdruckform einfach so einfärben mit fetthaltiger Farbe und die nicht druckenden Teile, die werden wasserführend gemacht. Und was bei uns Flachdruck ist, das ist in der Druckwerkstatt, das ist die Lithografie, also Litho, griechisch Stein, das ist nichts anderes als Steindruck. Ende des 18. Jahrhunderts hat der Alois Senefelder, war ein Münchner, mal entdeckt, dass man mit Solnhofer Schieferplatten, Kalkstein Schieferplatten tatsächlich eine Farbe draufbringen kann und mit etwas Übung, mit etwas chemisch-physikalischer Technik konnte man davon drucken. Und das ist dieser berühmte Steindruck oder die berühmte Lithografie. Mhm. Tiefdruck, das andere Verfahren, das ist genau gegenteilig wie Hochdruck. Die druckenden Teile sind vertieft und die nicht druckenden Teile, die sind nicht geätzt, heißt es. Mhm. Tiefdruck muss man sich so vorstellen, das ist eine Metallplatte. Und wenn man beispielsweise mit einem Stichel in einer Metallplatte irgendein Bild einritzt, dann werden diese vertieften Flächen werden mit Farbe gefüllt und durch einen Druckvorgang wird die Farbe aus dem Papier geholt. Mhm. Das ist der Bereich Tiefdruck. Die künstlerische Bezeichnung heißt Radierung.
Mhm. Ja, das heißt, die sind dann überwiegend wahrscheinlich für grafische Elemente dann verwendbar, ja, oder? Das heißt, dass man irgendetwas, was grafisch ist, auf diese Art und Weise generiert. Ja. Und ja, eben das andere beim Hochdruck, wie wir gelernt haben mit den Buchstaben, ist einfach ein Textdruckverfahren. Ja. Das heißt, die klassische Zeitung, das klassische Buch ist immer ein Bleidruck wahrscheinlich gewesen.
War gewesen.
In den Maschinen. Und wenn dann in der Zeitung zum Beispiel jetzt mal irgendein Bild oder irgendwas ergänzt werden muss, ich meine, Tageszeitungen hatten wir auch schon früher natürlich Fotos, die sind dann irgendeiner Weise dann mit einem Tiefdruck dann rein.
Nein, das war ein fotomechanisches Verfahren. Aha. Das muss man sich so vorstellen. Die Bilder, man kann ja auf einer Druckmaschine nur eine Farbe drucken.
Ja.
Über ein Bild. Und das Bild wurde nicht in einzelnen Farben zerlegt, sondern dieses Bild wurde in einzelne Punkte und Flächen zerlegt. Mhm. Jetzt muss man sich das so vorstellen, eine normale Fotografie wird abfotografiert und dazwischen wird eine Rasterfolie eingezogen. Und so, auf diese Art und Weise, wird ein Bild in einzelne Punkte zerlegt. Mhm. Dicke Punkte haben dunkle Flächen bedeutet und ganz dünne Punkte waren dann helle Flächen. So ist das entstanden und zwar für den Hochdruck sind es die berühmten Klischees gewesen. Das muss man sich so vorstellen, das war hauptsächlich eine Zinkplatte. Die Zinkplatte hatte eine Gelatinschicht, also eine lichtempfindliche Schicht und mit einem fotografischen Film und mit einer ganz starken Lichtquelle wurde diese sensibilisierte Schicht zerstört und dann anschließend tief geätzt.
Oh ja. Mhm.
Und so entstanden die Bilder in der Zeitung auch. Und es konnten selbstverständlich auch farbige Bilder reproduziert werden und solche Klischees hergestellt werden. Aber das war ein dermaßen aufwendiger Prozess, der natürlich auch sehr, sehr viel Geld gekostet hat.
Was dann die Begründung ist, dass in früheren Zeitungen eben keine Farbbilder drin waren. Also wenn ich mir die Südwestpresse in 1980, 85 oder noch vorstelle, weiß ich, waren keine Farben drin. Und was Sie gerade sagen, fällt mir auch ein, wenn man dann so ein Zeitungsbild unter einer Lupe betrachtet hat, sieht man diese Punkte, diese Punktdarstellung, diese, was Sie sagen, über die Klischees dann geschaffen wird. Also dann verstehe ich genau, was da an der Stelle das Problem oder beziehungsweise die Lösung war. Das heißt, Die klassische Druckerei ist an der Stelle wahrscheinlich zeitintensiver gewesen, aufwendiger.
Ja.
Und deshalb natürlich in Bezug auf Zeitung machen auch eben mit eingeschränkten Möglichkeiten.
Ja. Mhm. Es sind teilweise alle Spezialberufe gewesen. Also nicht nur Schriftsetzer und Drucker, sondern wie gesagt Reproduktionsfotografen, die die einzelnen Bilder aufgerastert haben. Und dann Klischee-Ätzer, die diese Klischees geätzt haben, regelrecht. Ja. Da hat natürlich sehr viel Fingerfertigkeit eine Rolle gespielt und beim Drucker natürlich auch das Auge und das Farbempfinden. Ja, heutzutage steuert man das mit Densitometern, mit entsprechender Computertechnik.
Ja, bei dem Ganzen natürlich kommen wir gleich natürlich auch der Gedanke, Mensch, wenn das alles so aufwendig war, das heißt, das Zeitung machen hat daher natürlich viel länger gedauert. Das heißt, die Zeitung konnte gar nicht den Aktualitätsstatus haben, den vielleicht die Zeitung heute hat.
Ja.
Also wenn Sie heute vor Drucklegung noch einen Satz ändern oder was ein Update reinschreiben, ist es drin. Wahrscheinlich zu der Zeit, Redaktionsschluss, einen Tag vorher, oder was weiß ich, die Zeitung konnte gar nicht den aktuellen Status so vergleichbar wiedergeben.
Ja. Also das stimmt. Der Redaktionsschluss, der dürfte im Bereich Hochdruck bei der Zeitung, also sagen wir mal bis Mitte 80er Jahre etwa bei 17 Uhr gewesen sein für eine Lokalausgabe. Also nicht für den gesamtpolitischen Teil. Da wird es wahrscheinlich irgendwann am frühen Nachmittag gewesen sein.
Ja.
Heutzutage geht man davon aus, dass die komplette Südwestpresse zumindest die Ulmer Auflage in etwa zwei Stunden gedruckt ist.
Aha.
Und das bedeutet, der Redaktionsschluss dürfte ungefähr für die aktuelle Lokalausgabe in Ulm etwa bei 23.30 Uhr sein.
Was schon natürlich ein gewaltiger Unterschied ist.
Ja.
Das heißt natürlich, dass die Arbeitszeiten auch anders sind, obwohl ich weiß nicht, wie viele Maschinen natürlich da natürlich
auch mit reinspielen. Es gibt vielleicht nur einen Vergleich. Also früher hat die gesamte Technik, der Druckbereich, der Satzbereich von der Südwestpresse, das dürften etwa 500 Mitarbeiter gewesen sein.
Mhm.
Ja, das waren heute 120.
Aha, das ist schon ein krasser Unterschied.
Und früher war das halt so, der Redakteur, der hat ein Manuskript getippt oder geschrieben, handgeschrieben oder getippt auf der Schreibmaschine, ging dann in die Setzerei und ließ das vom Maschinensetzer absetzen. Dann ging das in die Handsetzerei, also in die Seitengestaltung. Das sind dann Berufe gewesen wie Metteure, die einzelnen Zeitungsseiten zusammengestellt haben. Und danach wurden Matern gemacht und von diesen Matern wurden Rundplatten in Blei gegossen. Und diese unheimlich schweren runden Zeitungsseiten, die wurden dann auf die Druckzylinder gespannt.
Was ist das mit den Martern, die Sie gerade erwähnt haben? Den Begriff kenne ich jetzt nicht.
Man muss sich das so vorstellen. Der gesamte Bereich der Satzherstellung, der war ja plangelegen, wie ein Blatt Papier.
Mhm.
Und gedruckt wurde in Rundformen, also in Rotationsmaschinen.
Mhm.
Und jetzt konnte man die ganzen Schriftsätze ja nicht biegen. Sondern deswegen wurden die gesamten Zeitungsseiten, die wurden mit Riesenpressen wurde die Form abgegossen auf einem speziellen Karton. Und dieser Karton kam dann in eine Rundform und wurde von hinten mit Blei ausgegossen.
Mhm.
Ja, das war die Zeitungsseite.
Mhm. Die Frage ist, wenn man jetzt so eine Zeitung gedruckt hat und das so mühevoll zusammengestellt hat oder auch ein Buch dann irgendwo gedruckt hat, aus diesen verschiedenen, also Hochdruck, Tiefdruckverfahren und allem drum und dran, hat man das dann archiviert oder hat man das dann anschließend wieder auseinandergeschraubt und dann quasi einer neuen Zeitung quasi die Ressourcen, wieder die Druckbuchstaben alles zur Verfügung zu stellen?
Ja, also die Rundformen, die Zeitungsseiten, die man auf die Druckzylinder gespannt hat, das war eine Bleilegierung und die wurde nachher wieder eingeschmolzen und wieder für die nächsten Seiten verwendet.
Ja, ja. Das heißt, im Sinne, so wie man heute ein Word-Dokument oder irgendein Textdokument, wenn ich mir heute irgendwann einfach ein Textdokument speichern kann, um es dann wieder abzurufen und gegebenenfalls nochmal was zu drucken, das ging dann gar nicht mehr. Nein, einmal gedruckt und auseinandergeschraubt, die Konfiguration, dann war es das. Dann kann ich das nicht nochmal drucken.
Ja, gut, dann hat es später dann halt Verfahren gegeben, im Bereich Nachdruck von Büchern. Man hat die reproduziert, also das heißt abfotografiert und hat dann im Flachdruckverfahren, sprich im Offsetdruck, die ganzen Dinge auf Filmmaterial gespeichert. Mhm. Und dieses Filmmaterial, von dem Filmmaterial hat man dann wieder Druckplatten gemacht. Mhm. Also das war möglich. Allerdings die Grundform vom Text, die war dann nicht vorhanden, was Bleisatz anbelangt.
Der Begriff Offset, von was kommt der? Der hört sich erstmal so, Offset, man hört so Englisch, hört sich das erst
an. Ja, Offset heißt wegsetzen.
Einfach,
Das hängt mit dem zusammen, dass Offset ein indirektes Druckverfahren ist. Mhm. Die Druckplatte, wo die ganzen Bilder und Texte drauf sind, die wird nicht direkt aufs Papier gedruckt, sondern wird zuerst diese Form auf einen Gummidruckzylinder gebracht. Mhm. Und von diesem Gummidruckzylinder wird gedruckt. Mhm. Also ist das ein sogenanntes indirektes Druckverfahren. Mhm. Deswegen Offset.
Mhm. Oh ja, okay, verstehe. Aber der Begriff ist eigentlich ein englischer Begriff, der einfach dann nur bei uns sich eingedeutscht hat und übernommen wurde.
Also Offset ist ein Rotationsverfahren, während Buchdruck, die Maschinen, die wir haben, da ist meistens der Druckzylinder, ist ein Rotationszylinder, deswegen Zylinder, und die Druckform ist flach.
Mhm. Ja. Das heißt, es gibt also jetzt Druckverfahren, wo das dann wie so eine Walze irgendwie, glaube ich, dann rumläuft und es gibt welche, wo das dann auf eine Ebene dann sich...
Man muss sich das dann so vorstellen, da wird Rotationsverfahren, da wird teilweise von Rollenpapier gedruckt und es wird dann hinterher nach dem Druckvorgang, wird es dann geschnitten in entsprechenden Maschinen und der Bogendruck ist tatsächlich so, dass das einzelne Papierbogen durch die Maschine durchlaufen und inzwischen in einer Geschwindigkeit auch von 15 bis knapp 20.000 Druckbogen in einer Stunde. Im Buchdruck waren das ungefähr ein Zehntel von dieser Menge.
Mhm. Und da muss aber irgendwo zwischendrin wieder Farbe dann irgendwie auch nachgegeben
werden? Ja. Das geht heute automatisch, aber früher musste die Maschine angehalten werden und musste dann Farbe nachgelegt werden. Mhm. Die wird dann durch Farbverreiber, durch Auftragswalzen, wird die dann entsprechend verrieben. Mhm. Also man kann schon während dem Druck kann man Farbe nachlegen. Mhm. Das war früher die Aufgabe vom Buchdrucker. Mhm. Der hat dann aus der Farbdose mit der Spachtel die Farbe rausgeholt und hat es dann auf seinen Farbzylinder geschmiert.
Mhm. Ja. Das heißt aber im Prinzip, dass immer jemand auch dabei sein muss und auf jeden Fall Maschine bewachen oder gucken, dass das alles läuft. Also eine automatisierte und automatische, also unbeaufsichtigte, so wollte ich sagen, Druckerei ist es dann eher nicht gewesen. Also
war es nie. Nein.
Ja. Jetzt muss ich mal schön fragen, also wenn so eine Zeitung gedruckt wurde, waren ja auf jeden Fall dann die ganzen verschiedenen Berufsrichtungen, also jetzt irgend so ein Setzer, so ein irgendwo mit Lithografie und allem, irgendwo die verschiedenen Berufsrichtungen allesamt beieinander. Also die haben alle miteinander dort zusammenspielen müssen.
Ja.
Und diese ganzen Befähigungen sind letztendlich bei Ihnen auch jetzt besichtigbar an Hardware, als auch eben erlernbar durch die einzelnen Schulungen, durch Kurse.
Genau, und begreifbar natürlich
und
auch.
Begreifbar.
Dadurch, dass man es auch anwendet, tatsächlich, also die in dem Fall eben mit künstlerischen, selbstgemachten Vorlagen, ob jetzt im Hochdruck oder eben im Tiefdruck, oder eben dann auch bei der Lithografie, also im Steindruck.
Ja, da würde mich doch jetzt interessieren, also zum einen müssen vielleicht, wir können, sollten die Website von Ihnen mal kurz sagen. Es gibt ja da eine sehr schöne Website, haben Sie die Adresse gerade im Kopf? Und ich habe die Seite auch hier von mir, dass wir den Hörern, die jetzt vielleicht zum einen mal ihre Druckwerkstatt anschauen, kommen wollen und vielleicht aber auch Interesse haben, einfach mal eine Schule und Kurs mitzumachen, wo sie da gucken können. Haben Sie die Website gerade im Kopf?
Ja,
dann sagen
wir
die doch.
Also www.druckwerkstatt-ulm.de. Mhm. Das ist unsere Website und da sind immer aktualisierte Informationen drin.
Und wie muss man sich jetzt das vorstellen? Also zum einen Museum, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schulklasse oder auch das Radio oder wer auch immer kommen möchte und sich mal allein das Equipment anschauen möchte, dann gibt es da feste Öffnungszeiten oder gibt es da bestimmte Zeiten nach Absprache, wo dann jemand da ist? Oder wie ist das jetzt? Also wie funktioniert das? Wie handhaben Sie das jetzt mal von den Pandemiezeiten? Mal, das ist wahrscheinlich gerade das besondere Fall, ist abgesehen, aber grundsätzlich.
Also üblicherweise ist unser Vereinsabend immer mittwochs. Und zwar jeden Mittwoch so ab etwa 18.30 Uhr. Einzelne Besucher sind dort immer gern willkommen. Wenn es ganze Schulklassen sind, dann sollte man das bitte vorher anmelden, weil da müssen wir dann immer 2 oder 3 Leute auf jeden Fall da sein. Mhm. Und die Anmeldung erfolgt einfach über die Website, über die entsprechende E-Mail-Adresse.
Ja, das heißt, wenn man da hinschreibt, dann erreicht man jemand von Ihnen und dann bekommt man Rückmeldung und dann kann man auch mal kommen.
Auch
ja. Wie lange muss man sich denn Zeit nehmen? Also so eine komplette Führung, so jetzt mal komplett alles Equipment angeschaut und wahrscheinlich von Ihnen sehr schön erklärt. Wie lang ist so ein Rundgang oder eine vernünftig einzuplanende
Stunde? Auf jeden Fall. Ja, ich würde schon sagen, 2 Stunden sollte man
eigentlich
schon.
2 Stunden, damit dann irgendwas tatsächlich demonstriert.
Ja. Oh ja, das heißt, auch die Zuschauer, die jetzt nicht einen Kurs machen, um was erlernen zu können, die einfach mal gucken wollen, bekommen dann auch so ein Gerät im Druck oder in live zu sehen sozusagen.
Richtig, ja.
Ja. Ist es da eigentlich dann sehr laut, wenn es verschiedene so Maschinen da umeinander drucken, klappern, machen, oder?
Ja, es ist also ist immer im Wechsel sozusagen. Ich meine, die künstlerischen Drucktechniken, die sind ja eher langsam.
Ja.
Und das ist immer wieder Vorbereitung des Druckstocks, also das Einfärben, dann das Einlegen des Papiers. Also es ist in dem Fall gegenüber ist dem industriellen oder Rotationsdruck ist es eigentlich mehr eine gemütliche Liturgie, will ich mal sagen, um so ein Original-Druckgrafikblatt zu erzeugen.
Mhm. Ja. Und also das ist jetzt das eine, die Besichtigung im Augenblick zu schwierigen Pandemiezeiten geht überhaupt nicht oder geht? Oder wie ist das aktuell? Wie können Sie
führen? Ja, momentan haben wir halt noch ein zweites Problem. Außer dieser Pandemie, die Pionierkaserne wird gerade umgebaut. Also einzelne Leute können uns immer gern besuchen. Wir sind also trotz Pandemie sind wir immer am Mittwoch da. Mhm. Zwar nicht so viel, aber so 2, 3 Leute sind auf jeden Fall immer da.
Ja.
Immer jeden Mittwochs ab etwa 18.30 Uhr.
Ja, okay, verstehe. Mhm. Also, wer möchte, einfach da melden, dann kann er auch zur aktuellen Zeit in kleiner Gruppe oder kleiner Besetzung zumindest dann auch rein. Gut, das ist dann das eine. Und das andere sind jetzt das Wissen weitergeben, Menschen irgendwo auch mit diesen Verfahren dann irgendwo vertraut machen und wahrscheinlich auch irgendwo vielleicht sogar eigene Projekte, ich weiß nicht, kleine Kunstprojekte oder sowas machen. Also was genau, in welcher Form gibt es da bei Ihnen? Also was kann man alles lernen? Kann man bei Ihnen jetzt zum Beispiel auch denn lernen, wie man jetzt so einen Buchstaben von Hochdruck dann erstellt und mal irgendwo dann so nach Gutenbergscher Manier irgendwie dann mal selber ein Buch drucken oder also versuchen wir doch einfach da mal zu erklären oder einen Überblick zu geben, was man bei Ihnen denn jetzt alles erlernen kann und auch wie zeitintensiv das ist, was man vielleicht auch an Voraussetzungen, an Know-how mitbringen muss, ob man völlig unwissend oder ob man schon mit ein bisschen Background kommen muss oder wie sich das so alles verhält.
Also wenn wir beginnen im Bereich Satztechnik, das ist eigentlich eine schöne Angelegenheit, wie man einzelne Schriftlettern zu einer ganzen Zeile zusammensetzt, wie man beispielsweise eine kleine Visitenkarte oder einen kleinen Flyer machen kann. Allerdings dann in diesem Fall nur mit Text. Mhm. Und man kann bei uns selbstverständlich auch erlernen, wie man Linolschnitte macht, wie man Holzschnitte macht und solche Dinge.
Mhm. Ja. Wie viel?
Also, man wird herangeführt, eben auch so einen Druckstock zu erstellen.
Ja.
Auch im künstlerischen Bereich, das fängt ja an auch mit dem Entwurf. Mhm. Thema, Entwurf, entworfen, verworfen. Mhm. Manches lässt sich schlecht korrigieren, aber zumindest ist es so, dass man eine Vorlage erstellt, eine Skizze. Und da sind wir natürlich genauso behilflich, auch im künstlerischen Bereich, dass sowas auch in eine ästhetische Form kommt, dass es auch wirklich eine ansprechende Form ist. Mhm. Und auch in der Richtung, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man so eine Skizze nicht überlädt. Das heißt, man muss ja zum Beispiel gerade beim Holzschnitt auch jede Linie, die auf der Skizze steht, die muss man nachher auch schneiden. Und da sind wir dann auch dazu da, dass sowas auch im Verhältnis gemacht wird, dass man da sich nicht selber verrennt in irgendwelche Zeichnungen, die dann nachher nicht mehr reproduzierbar sind.
Ja, das heißt, es geht da auch ein bisschen ums Auge, ums Gespür fürs Machbare, um das Thema Effizienz. Was kann man überhaupt in einer kurzen Zeit machen? Nicht, dass jetzt einer das komplexeste Konzept erarbeitet und es dann gar nicht umgesetzt bekommt, weil einfach zu schwierig. Die Frage, die ich aber eben schon hatte, mir noch nicht so ganz klar ist, kann jetzt jeder kommen, der auch keinen blassen Schimmer, sage ich mal, hat oder keine Ahnung oder sind es schon, ist es mehr so an Leute gerichtet, die vielleicht dann so als Künstler unterwegs sind, die eben vielleicht dann auch für ihre eigene Kunst irgendwo an der Stelle was machen wollen? Oder kann wirklich jeder, der einfach um des Wissens wollen, um der Technikinteresse wegen, einfach mal das machen möchte? Oder wie ist so Ihr Zielkreis? Ja. Und sind so die Leute, die auch kommen, aus welchem Bereich?
Ja, also die meisten kommen natürlich schon aus dem grafischen Gewerbe, muss man ganz klar sagen. Es sind natürlich es sind immer wieder Leute, aber die grundsätzlich interessiert sind an der Originaldruckgrafik. Und es ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, eine künstlerische Voraussetzung notwendig, wenn es eben auch nicht nur eben ums Künstlerische geht, sondern wie der Karl Fetzer auch sagt, eben ums Technische, um das technische Begreifen eigentlich geht. Und das kann man, wenn das natürlich übereinkommt, das eine zum anderen, dann ist es optimal. Aber man braucht jetzt keine großen Vorkenntnisse. Die Kenntnisse werden dann bei uns eben vermittelt. Und auch die ersten Anwendungen dazu, also das tatsächliche Überlegen, das Begreifen, das Machen, dann auch ganz wichtig, dieses Machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Das Haptische, das Berühren, damit auch die Angstschwelle abgebaut wird. Und also das ist eigentlich so der Punkt. Dann eben abgesehen vom Druckstock die Anwendung mit der Druckmaschine, die eigentlich von der Mechanik recht gut nachvollziehbar ist, abgesehen jetzt von den großen Rotationszylindermaschinen, aber die kleinen Maschinen sind eigentlich ganz gut, ich sag mal, transparent von der Technik her und somit auch ganz gut zu begreifen.
Aber die Maschine lernt man soweit auch kennen, dass man weiß, wenn es irgendwo klemmt oder irgendwas, wie man warten kann, weil ich denke, die Technik ist ja auch nicht ein bisschen fragil und vielleicht auch schon älter. Ja. Wenn das Equipment älter ist, stelle ich mal vor, dass das vielleicht zwischendurch auch mal klemmt oder hapert oder
irgendwie. Ganz klar. Ja, ja, also wir müssen immer wieder mal die Maschinen auch tatsächlich reinigen und wieder neu justieren. Das heißt, die Blaysatzhöhe von 23,56 mm, die muss eben auch eingehalten werden, weil alle Maschinen haben eine gleiche Druckhöhe. Außer die Lithografie-Maschine und die Radierdruckpresse. Aber ansonsten, was den Hochdruck betrifft, sind diese Maschinen darauf geeicht. Und diese Eichung, die verstellt sich natürlich auch mit der Zeit. Verbindung mit den Anwendungen, mit den häufigen Anwendungen und dadurch wird es immer wieder, man weiß dann, in welcher Stellschraube man tatsächlich dreht. Ja.
Ein Punkt, der mir vorhin auch noch aufgefallen ist, der auch in der Unterlage irgendwo steht, es gibt aber ja auch bei dem, gerade jetzt, wenn ich mit Bleibuchstaben oder was drucke, auch dort verschiedene Schriftformen, Kunstschriftarten, allen, also auch dort gibt es Möglichkeiten, künstlerisch sich ein bisschen irgendwo, also mehr als bloß einen Buchstaben zu setzen.
Ja, sicherlich. Wir haben in der Handsetzerei bei uns relativ viele Schriften, eine ziemlich große Auswahl und wir haben beispielsweise auch Schriften, wo man tatsächlich größere Textmengen setzen kann. Es muss ja nicht gerade ein komplettes Buch mit 150 Seiten sein, aber es kann durchaus mal ein nettes, geschmacklich sehr schön eingerichtetes Blatt sein.
Ja. Mal so als Beispiel, nehmen wir mal an, irgendjemand würde jetzt gerne bei Ihnen das mal erlernen und der macht jetzt zum Beispiel, möchte der, sag mal, ein Familienevent, so eine Karte, wo draufsteht, so und so, Person hier sitzt so und so, vielleicht wo draufsteht, was es zum Essen gibt, das ist so wie so ein Tischkärtle. Ja. Welcher Zeitaufwand ist damit verbunden? Also wenn man das schön machen will, wie lange müsste man sich quasi dann vornehmen und wie intensiv
Also für solche Dinge sollte man sich auf jeden Fall schon mal mindestens einen halben Tag Zeit nehmen. Es ist ja bei uns so, wenn spezielle Aufgaben gestellt werden oder wenn man mit uns zusammen verschiedene Dinge machen möchte, dann macht man das einfach so, dass man einen Termin plant und einen Termin ausmacht. Und dann kann man das ohne weiteres auch mal außerhalb eines sogenannten Vereinsabends am Mittwoch machen.
Das heißt, so eine Schulung ist nicht immer dann als Gruppe nach dem Motto 10 Leute beieinander, sondern es kann auch mal eine Individualschulung und ein Individualprojekt sein,
kann das Sie dann
mit jemandem machen.
Ja, ja. Den Mittwochabend dann auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ja, ja. Okay. Und natürlich, Leute, wir wollen nicht zu viel über Geld reden, aber kostet es was oder kommen die Leute so? Oder?
Für Spenden sind wir immer zu haben.
Und das war das geklärt, aber nicht, dass nachher heißt, das kostet ganz, das ist sehr, sehr viel und die Leute dann gar nicht
wollen. Wobei es sich ja um ein immaterielles Kulturerbe der UNESCO eigentlich handelt.
Ja. Also die Kunst ist UNESCO-mäßig als solche erfasst worden, was natürlich auch eine sehr schöne Sache ist. Ja. Gibt es dann irgendwas sonst noch, wir haben noch gerade so 1,5 Minuten, irgendwas, was Sie vielleicht an Projekten oder irgendwas in den nächsten Wochen, Monaten irgendwo ankündigen können wollen.
In nächster Zeit sind wir noch beschränkt, eben durch diese Umbauarbeiten.
Ja.
Aber wir werden das auf der Internetseite auf jeden Fall wieder bekannt geben.
Ja, und
das wird, ich sage mal so, im November wird das wieder sein.
Mhm.
Ja. Und wir hoffen halt auch auf die Abschwächung der Pandemie.
Mhm. Wir haben bereits einen neuen Kalender aufgelegt und der wird Mitte Oktober fertig sein und ist dann über gute Buchhandlungen in Ulm und in Neu-Ulm zu bekommen.
Oh ja, okay. Gut, also wenn man jetzt noch Fragen hat oder irgendwas, dann darf man sich entweder auf der Website schlau machen oder einfach bei Ihnen per Mail melden. Ich nehme an, die Infos sind alle auf der Website
wir
drauf.
Wir würden uns freuen, ja.
Wunderbar. Gut, wir haben 16:59, 25 Sekunden. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich bei Ihnen beiden zu bedanken, dass Sie heute da waren und wir in der Plattform dann eine Stunde lang mehr zum Thema historische Buchdruckkunst gesprochen haben. Mein Name ist Michael Drosten. Sie sagen mal ganz kurz Ihren Namen als Gast.
Konrad Geier. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, Karl Ernst Fetzer. Vielen Dank.
Wir sagen vielen Dank
für die Aufmerksamkeit.
Wir müssen raus. Tschüss, bis denn.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.